Da ist zwar eine Hakenkreuzbinde um den Penis und das klatscht einfach dagegen und fällt runter.
Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen das verbieten.
Würdest du in Kriegswaffen investieren?
Also sie müssten eigentlich köstlich sein.
Warte, so einen krassen Lauf. Wir haben schon eine Frage richtig beantwortet.
Und es ist blau. Ah, da ist er. Gott sei Dank.
Herzlichen Glückwunsch zur 95. Ausgabe des Florian Primel Podcast mit Lars Holscher.
Und Florian Primel.
Wir haben gerade schon ein bisschen off the record den Teil gemacht, der eigentlich der Podcast gewesen wäre, so Leben mit Kind Teil 3. Aber um euch das allen nicht vorzuenthalten, es geht voran. Dann geht's ab und zu wieder ein paar Schritte zurück. Aber insgesamt sehe ich eine Besserung meiner Situation kommen und mache inzwischen schon wieder Pläne, die mit der Bearbeitung von Holz und anderen Dingen zu tun haben, die man nur tun kann, wenn man nicht die ganze Zeit ein Kind rumträgt. Also, es wird besser.
Sehr schön.
Und Lars wollte mir gerade berichten und da habe ich beschlossen, das machen wir doch dann einfach mal on the record hier im Podcast, dass er jetzt dick ins Aktiengeschäft einsteigen will.
Ja, wir sind gerade eben so ein bisschen drauf gekommen, dass du vielleicht irgendwie auch eventuell irgendwann mal was investieren willst. Und ich habe jetzt auch gerade vor 2 Monaten irgendwie mir mal so eine App runtergeladen, die nennt sich Best Broker, jetzt in meinem Fall fürs iPhone. Und da kann man mit virtuellem Geld in echte Aktien investieren und mal gucken, wie man sich so geschlagen hätte. Mhm. Und da habe ich jetzt 15.000 Euro Startkapital gehabt und habe die jetzt bunt investiert und bin jetzt innerhalb von 2 Monaten jetzt auf 22.000 Euro gekommen, was ja schon mal ein ganz guter Schnitt ist. In 2 Monaten 7.000 Euro war jetzt auch irgendwo ein bisschen glücklich. Ab zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, ganz gut investiert und wieder verkauft. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell in Volkswagen-Aktien investiert, die jetzt groß, das heißt groß, man war ja in einem riesigen Tal. Und jetzt bewegt man sich so ganz langsam aus diesem fürchterlichen Tal wieder raus. Ich habe praktisch eigentlich nur Aktien gekauft, die fürchterlich schlecht standen, wo damit zu rechnen war, dass das nicht für ewig so bleiben wird. Namentlich genannt habe ich gekauft Daimler, die auch wirklich hart angeschissen waren. Volkswagen und Bayer. Dann habe ich zwischendurch Netflix-Aktien gekauft, weil ich gelesen hatte, dass die auch relativ hoch gekommen sind. Da habe ich auch irgendwie an 3 Tagen irgendwie 5.000 Dollar dann gemacht irgendwie. Das war auch ganz gut. Da habe ich die wieder schnell verkauft, als ich gesehen habe, jetzt geht's wieder bergab. Mhm. Und da frage ich mich jetzt natürlich, wie nah ist sowas eigentlich an der Realität? Also das war ein komisches
Gefühl. Ja, das hatten wir beim letzten Mal schon. Und das kommt irgendwie aus deinem Mikrofon. Mhm. Also vermutlich kommt das eher aus deinem Kabel oder so. Also ich muss das wiederholen. Ne? Du brauchst ein neues Mikro.
Ja, genau. Wie da der Transfer in die Realität eigentlich ist bei Aktien. Ich lese jetzt ja, das heißt immer, zwischenzeitlich lese ich mal so in meinem Facebook, in meiner Facebook-Blase, dass es jetzt immer wieder Leute gibt, die da jetzt Seminare besuchen. Also das scheint jetzt auch irgendwie so ein bisschen der neue heiße Scheiß zu sein, irgendwie sein Geld in Dinge zu investieren. Und ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Jetzt zu sagen, ich nehme jetzt irgendwie mein echtes Geld und stecke das irgendwo rein in der weisen Hoffnung, dass das irgendwann wieder ein bisschen Payback gibt und dass sich das lohnt, weil das, was ich jetzt da natürlich mit virtuellem Geld gemacht hätte, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das auch mit meinem echten Geld gemacht hätte. Mhm. Und ob das überhaupt auch so funktioniert. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung von Aktien und wie das jetzt in der echten Welt funktioniert. Kann ich an einem Tag Aktien kaufen und sie in 3 Tagen wieder verkaufen? Geht das? Oder gibt es da irgendwelche Fristen, die mich daran hindern? Also keine Idee. Also vielleicht kennst du dich aus, vielleicht kennt sich einer unserer Hörer aus. Das finde ich ist eigentlich ein interessantes Thema.
Mhm. Also erstmal glaube ich, dass beim Kaufen und Verkaufen dann ja auch immer Gebühren fällig werden.
Steuern auch.
Steuern und Gebühren. Also sowohl Gebühren, die Transfers in deinem Depot betreffen, als auch natürlich klar Steuern. Von daher weiß ich nicht, inwiefern sich das mit realistischen Summen, du würdest jetzt wahrscheinlich nicht direkt ad hoc 15.000 Euro in Volkswagen-Aktien investieren, sich lohnt.
Ja, ja, klar.
Und die Frage, die sich mir stellt, denn wir denken gerade wirklich darüber nach, irgendwie eine Art von längerfristiger Vorsorge, Sparplan, you name it, zu treffen auf Basis von Aktien. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie viel Zeit bin ich denn bereit, da zu investieren? Also möchte ich wirklich und will ich das vor allem auch meinen Nerven antun, irgendwie einzelne Aktien haben und dann wirklich darauf achten, dass ich die auch zu einem definierten Zeitpunkt wieder verkaufen muss. Sicherlich kann man da auch irgendwie in seiner App oder seinem Programm, seinem Depot irgendwelche Holds setzen, ab denen automatisch verkauft wird. Aber ich glaube, das wäre mir signifikant zu viel Stress. Ich möchte eigentlich eher was, worum ich mich nicht oder nur einmal im Jahr kümmern muss.
Also es gibt ja durchaus so Aktien, die ich jetzt mal zwischendurch so ein bisschen verfolgt habe, die ja eigentlich grundsätzlich immer weiter steigen. Also zum Beispiel habe ich zumindest das Gefühl, dass Apple zum Beispiel eine relativ sichere Sache ist. Die werden ja kontinuierlich mehr wert. Dann fallen sie mal wieder ein bisschen, aber grundsätzlich steigen sie immer.
Ja, aber wird das in 10 Jahren auch noch so bleiben oder ist das gar nicht dein Ziel? Also, willst du jetzt einfach nur ein bisschen Cash machen?
Ja, also das wäre jetzt nicht für meine Rente, sag ich mal. Das wäre eher, um irgendwie zu vermehren und dann wieder noch ein bisschen diverser dann zu investieren. Zum Beispiel hatte ich jetzt gedacht, Spotify war auch irgendwie eine gute Idee. Nee, die waren irgendwie auf dem Hof und sind dann wieder gefallen, habe ich wieder irgendwie $1,000 verloren oder sowas. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber ich glaube, wenn man sich relativ divers verteilt, kann einem dann nicht ganz so viel passieren.
Genau, und das war auch unsere Überlegung dazu. Und darum denken wir gerade darüber nach, einfach mal in ETFs, also in Indexfonds zu investieren. Nicht, dass ich mich da schon abschließend vernünftig eingelesen hätte, aber ganz kurz bildet ein Indexfonds halt einfach eine bestimmte Klasse von Aktien ab. So das Größte, was man dann kaufen würde, wenn man maximal langweilig und maximal divers sein möchte, ist sowas wie MSCI World. Und der bildet halt irgendwie die 2300 größten Aktien, börsennotierten Unternehmen der gesamten Welt ab. Irgendwie die Hälfte Emerging Markets und die andere Hälfte halt in Industrieländer. So. Dann wäre man im Großen und Ganzen an der Wertentwicklung der gesamten Welt beteiligt. Und dann gibt es halt kleiner darunter irgendwie Einheiten wie pazifischer Raum, Amerika, Europa. Und darunter gibt es dann wieder Länder. Und dann gibt es halt auch wieder Fonds, die zum Beispiel dann irgendwie Biotech-Unternehmen abbilden. Yeah. Ja, und da schauen wir halt gerade, was so unserem Risikobewusstsein entspricht. Denn ich bin halt, wie ich gesagt habe, auf der Suche nach einer Anlageform, und das klingt jetzt wieder viel hochtrabender als die 30 Minuten, die wir da bisher drüber gesprochen haben, es irgendwie in der Realität hergeben, nach einer Anlageform, bei der ich einmal im Jahr gucke, vielleicht mein Portfolio irgendwie rebalance und ansonsten 30 Jahre warte, bis mir 200.000 Euro in den Schoß fallen.
Das wäre natürlich eine ganz angenehme Geschichte, ne?
Aber im Grunde passiert das ja, wenn du irgendwie eine einigermaßen erquickliche Menge nimmst und vielleicht auch jeden Monat dann weiter was in deinen Fonds reintust, dann einen thesaurierenden Fonds wählst, also einen, bei der die Kursgewinne dann jeweils wieder reinvestiert, um weitere Aktien zu kaufen. Dann nimmst du ja quasi den Zinseszinseffekt über wie lange auch immer du das hältst mit. Und hast dann auf jeden Fall, ich glaube, so MSCI World hat die letzten 20 Jahre irgendwie im Schnitt pro Jahr 7% gemacht. Da kann man irgendwie mit arbeiten im Vergleich zu sein Geld einfach nur sinnlos irgendwo rumliegen haben.
Ja. Also irgendwas macht hier ganz schreckliche Geräusche.
Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Dann haben wir das doch hier on the fly im laufenden Betrieb gefixt. Wirklich, ich finde das so geil, dass wir hier so einigermaßen professionelle Technik haben, bei der man einfach zwischendrin, während die Aufnahme läuft, einfach Kabel umstöpseln kann. So schön. Ja, kriegen wir den Faden wieder?
Ja, wir waren bei 7% Rendite.
Gut, auch da kommen dann natürlich am Ende des Tages wieder Steuern von ab und Gebühren. Aber im Grunde ist das eine Anlage, die ich möchte. Da guckt man dann halt irgendwie einmal im Jahr, ob sich, wie auch immer man das aufgeteilt hat, meinetwegen 30% irgendwie Schwellenländer und 60% Industrieländer, ob irgendeins davon stärker performt hat, dann balanciert man das wieder aus. Ja. und wartet dann halt auch einfach nur darauf, dass es mehr wird.
Ja, also so eine sichere Geschichte, ne?
Ja.
Bei mir steht es ja auch ins Haus, nicht mehr Alleinverdiener zu sein. Denn meine Natascha wird nächstes Jahr auch mit ihrem Studium fertig sein und wird dann auch in den Arbeitsmarkt eindringen, sodass bei mir dann irgendwie Geld übrig sein wird und ich mich frage, was mache ich denn mit diesem Geld? Also ich finde, Geld auf die Bank legen, klar, also erstmal so ein Sicherheitsballast, so Sicherheitspuffer, sag ich mal, irgendwie, oder den noch vergrößern, sag ich mal, dass man vielleicht so irgendwie vielleicht ein Jahr irgendwie ohne Arbeit sein könnte und trotzdem nicht gleich stirbt oder sowas. Und alles, was dann darüber hinausgeht, irgendwie würde ich gerne irgendwie sinnvoll investieren und da vielleicht auch ein bisschen ein Risiko eingehen bei gewissen Sachen. Wobei, gewisse Risiken sind ja relativ gut abzuschätzen, wenn man das mal so beobachtet, zum Beispiel jetzt bei Amazon, wenn die ihre Quartalszahlen veröffentlichen, dann schießen die Aktien erstmal unwahrscheinlich in die Höhe und dann geht es so langsam wieder ein bisschen runter, aber so, wenn man sagen wir mal, so ein Schema irgendwie vielleicht ausnutzen kann, dann macht das ja vielleicht eine ganz kluge Geschichte sein. Jetzt erzähle ich natürlich wie der Blinde über Farben.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie, während ich dir zuhöre, entwickelt sich bei mir so der Eindruck, dass man dir nicht viel Geld in die Hand geben sollte, um damit irgendwas zu machen.
Aber ich wäre da durchaus bereit, das mal auszuprobieren. So, klar, so eine sichere Geschichte ist auch nicht schlecht. Das haben meine Eltern auch für mich gemacht. Als ich geboren wurde, haben meine Eltern für mich in so einen Telemedien-Fonds investiert, der sich jetzt schlussendlich, als ich dann 18 geworden bin und dann irgendwie gesagt habe, okay, jetzt mache ich davon irgendwie meinen Führerschein oder was weiß ich, was ich dafür gemacht habe, hatte sich nicht so richtig geil entwickelt. Also das war keine kluge Investition.
War das so ein Ding, was in der Dotcom-Blase gestartet wurde?
Ja, und es ist irgendwie...
Aber waren ganz viele geile Yahoo-Aktien drin.
Ja, so ungefähr. Also der ist irgendwie klicklich verreckt. Mhm. Also ich hatte mir dann auch damals mal den Kurs angeschaut. Der war zum schlimmsten Zeitpunkt, war er noch ein Viertel dessen wert, was meine Eltern damals investiert hatten. Und als ich ihn dann verkauft habe, war das ungefähr eine Nullnummer. Also ein bisschen weniger. Also das war jetzt keine gute Investition. Aber so kann es einem natürlich auch mit anderen Sachen ergehen, sag ich mal. Man hat dann irgendwie 18 Jahre lang Geld irgendwo liegen und hast am Ende nichts von. Ist halt auch irgendwie blöd. Ja, aber das teure Geld, ne?
Naja, wenn man Zeit hat, sich darum zu kümmern und vor allem die Nerven, ich hätte das nicht, also beides nicht, dann warum nicht?
Ja, klar.
Also berichte uns hier einfach jede Woche von den Entwicklungen deines Aktienportfolios.
Ja, das entspannt machen geht natürlich auch, nur wenn man das Geld auch wirklich über hat.
Würdest du denn da auch irgendeinen moralischen Standard anlegen? Du hast gerade erzählt, du hast Volkswagen-Aktien gekauft. Ich meine, das ist jetzt so auf der Evilness-Skala vielleicht noch nicht ganz am Anschlag. Aber ich meine, wenn du da, würdest du da jetzt die Deutsche Bank reintun oder noch anders, würdest du da Rheinmetall reinschmeißen? Würdest du in Kriegswaffen investieren, wenn die Rendite stimmt?
Das ist eine berechtigte Frage. Also ich glaube nicht. Also irgendwo, sag ich mal, muss man auch eine Grenze ziehen. Und ich finde, da gerade solche Unternehmen noch zu unterstützen und dann auch noch davon zu profitieren, dass Leute umgebracht werden, das kann ich, glaube ich, mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Selbst wenn die Rendite unwahrscheinlich hoch ist. Also nee, also das nicht. Also Volkswagen, okay, kann man machen. Ist ja sicherlich auch nicht unbedingt mit der weißen Weste unterwegs, aber das kann ich zumindest als deutsches Unternehmen irgendwo noch rechtfertigen und kann es auch noch verstehen, denn die bringen schließlich die Banden um. Zumindest nicht direkt.
Ich wollte es gerade sagen. Wobei, ich denke, dass deutsche Ärzte da anders drüber denken. Stichwort Feinstaub.
Ja.
Doch sei es drum. Lars, möchtest du uns vielleicht eine Frage stellen?
Unheimlich gerne.
Oder, um das so zu machen wie in jeder Sendung. Lars, hast du uns vielleicht was zu berichten darüber, wo Leute am nächsten Samstag hingehen sollen, wenn sie dir und deiner Band was Gutes tun möchten?
Oh ja, ein bisschen Schleichwerbung auf diesem Wege.
Das ist keine Schleichwerbung.
Hallo?
Schleichwerbung wäre ja unterschwellig. Und also, das hier ist ja noch nicht mal schwellig, das ist ja überschwellig.
Also, meine Band Long Road to Ruin spielt am kommenden Samstag im, wie nennt sich der Laden? Terrace Hill, genau, nicht Terrace Hill, sondern Terrace Hill im, im Bunker in Hamburg. Das ist ein Band-Contest und wir würden uns freuen, wenn jemand erscheint und uns vielleicht eine Stimme gibt, denn dann können wir gewinnen und wären damit im Deutschland-Finale. Wir haben jetzt Genau, wir haben jetzt mittlerweile 3 Runden gewonnen.
Gab es da schon irgendwas für den Gewinn dieser Runden?
Abseits von Ruhm und Ehre glaube ich nicht. Es gab, also so kleine Goodies, irgendwie mal so ein
Spektron.
So ein Sticks-Abo, also keine Sticks, sondern die Zeitschrift Sticks oder Gitarre und Bass und sowas. Also da gab es so ein bisschen Kleinkram, aber jetzt nicht, dass wir sagen können, oh, jetzt können wir aufhören zu arbeiten. Davon sind wir noch mindestens eine Runde entfernt. Ja, aber da würden wir uns auf jeden Fall super drüber freuen, wenn da jemand Zeit und Lust hat, ins Terrace Hill ab 16 Uhr am Samstag zu erscheinen.
Sehr schön. Und wiederum, bevor du anfängst, Fragen zu stellen, wie es gute Tradition in diesem Podcast ist, klären wir die Herkunft deutscher Redensarten. Lars, warum sagt man denn eigentlich, na, da brat mir doch einer einen Storch?
Also, da kann ich schon mal vorweg sagen, das ist eine Redewendung, die in meinem persönlichen Umfeld praktisch
noch nie benutzt wurde.
Mhm. Genau.
Aber du kennst sie.
Ja, ich weiß, dass es das gibt. Ich bin mir aber tatsächlich nicht mal sicher, in welchem Zusammenhang man das jetzt benutzt. Also ist es nur ein Ausdruck von Überraschung?
Ich würde sagen, es drückt Verwunderung aus.
Hat das vielleicht irgendwas mit den Kindern zu tun, die der Storch bringt?
Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ich wollte da eigentlich drüber nachgedacht haben heute, aber dann sind wieder Dinge mit meinem Kind passiert, die mich davon abgehalten haben. Aber das ist gar nicht so schlecht. Also fangen wir da mal an. Wenn der Storch die Kinder bringt.
Da kannst du ihn auch gleich braten.
Ah, aber das wäre dann ja nichts Überraschendes, oder? Vielleicht sollte man den Storch auf keinen Fall braten, weil er die Kinder bringt. Und wenn das jemand tut, dann wäre das sehr überraschend.
Vielleicht auch, weil Storchfleisch jetzt nicht unbedingt als Delikatesse bekannt ist. Also ist vermutlich ähnlich beliebt wie Taube. Ich habe jetzt noch nie irgendwo gesehen, dass Storch konsumiert wird. Also nicht.
Da ist ja auch nichts dran. Hast du dir die mal angeguckt?
Die haben doch aber auch irgendwie Wings, also hier Flügel.
Die haben doch auch Chicken Wings. Storchenwings.
Ja, also da ist doch auch Körper dran. Also die haben natürlich unheimlich lange Beine, von denen man jetzt nicht unbedingt was abknabbern kann. Aber so der Körper ist doch jetzt auch nicht kleiner als bei einer Taube. Mhm. Oder einer Ente. Also das Tier ist halt nur größer,
ja, gut,
aber
okay.
Fleisch ist doch ungefähr das Gleiche.
Okay, also du würdest ohne Bedenken Storch essen.
Selbstverständlich.
Aber das ist auch kein schlechter Ansatzpunkt, glaube ich. Es scheint sich ja nicht durchgesetzt zu haben, den gemeinen Storch zu essen.
Ja.
Storchensuppe ist jetzt hier nicht ständig auf dem Tisch. Nee. Ich würde sagen, ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass Storch angeboten worden ist.
Nein.
Das passiert also in unserem Kulturkreis nicht. Warum?
Weil sie, glaube ich, sehr selten sind, oder? Was heißt sehr selten? Aber ich habe jetzt, ich wollte gerade sagen, einen Rudel Storche. also das sind ja tendenziell eher Einzelgänger, oder? Also wenn sie jetzt gen Süden fliegen, dann doch eher alleine als im Schwarm, oder? Also ich kenn mich mit Vögeln so überhaupt nicht aus.
Also ich sehe hier gelegentlich Storche. So hier in der Umgebung, auf dem Weg zur Arbeit. Ich sehe auch Storchennester und die sind meistens zu zweit unterwegs.
Ja, also das Paare sind es ja. Ne? Es ist immer ein Storchenpaar. Das kennt man ja auch so von diesen idyllischen Landdokus im NDR, wo dann so alte Fachwerkhäuser sind, wo dann auf dem Schornstein irgendwie so ein Storchennest ist. So. Mhm. Und das ist ja dann auch, also das sind ja nicht nur irgendwie freie Nester, die werden dann ja auch wirklich irgendwie erfasst und also da wird ja richtig was drum gemacht. Also das scheint ja durchaus wichtig zu sein, dass man Storche hat und die anscheinend nicht isst.
Okay, die scheinen selten zu sein, unter Naturschutz zu stehen und nicht gebraten zu werden.
Also sie müssten eigentlich köstlich sein.
Davon ist auszugehen, ja. Mm. Okay, aber das würde dann ja schon mal klären, warum es Ausdruck einer Überraschung ist, wenn jemand das damit vergleicht, einen Storch zu braten.
Ja.
Das wäre jetzt so auf der semantischen Ebene. Das mit den Kindern finde ich aber auch nicht schlecht. Vielleicht sind die ja allgemein im Volksmund irgendwie stehen für irgendwas Positives.
Mhm.
Ich glaube, dieses Bild mit den Kindern, die der Storch bringt, ist auch eher neu, oder?
Weiß ich gar nicht.
Das ist jetzt, also, ich würde da jetzt sagen, das ist mehr so 18. Jahrhundert. Naja,
ja, doch. Gut, wenn wir dann von neu sprechen, ja. Ja, ja.
Wir sind da so auf dem zeitlichen Niveau der Gebrüder Grimm, würde ich jetzt mal ganz grob in den Raum schmeißen.
Ja.
Mhm. Können wir da irgendwas draus ableiten? Hat man vorher Störche gegessen?
Vorher hat man doch vermutlich alles gegessen.
Ja, oder? Stimmt eigentlich. Jedes Tier, dem man habhaft werden konnte.
Ja, ich wollte sagen, also bevor das irgendwie
großartig... Bevor das wegkommt?
Ja. Da kann man doch noch essen. Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nee.
Ja, also
nee. Ja, nee, also ich nee. Also das was ich gerade gedacht habe, das macht überhaupt keinen Sinn und deswegen spreche ich auch nicht weiter drüber.
Ich finde, wir sind ja schon relativ weit vorne. Also entweder ist der Storch ein allgemein anerkanntes Symbol für großes Glück und bringt nebenbei Kinder, die ja auch in aller Regel ein großes Glück sind, und darum.
Und ja, vielleicht auch genauso oft auftauchen wie ein Kind. Also man sieht ja vielleicht Störche nicht oft und wenn man so Kinder kommen ja auch nicht so oft und vielleicht kann man das ungefähr vergleichen und auf eine Seltenheitsebene stellen.
Genau. Und aus diesem Grund wäre es sehr überraschend, wenn jemand einen Storch braten würde. Vielleicht sind die auch einfach nur wahnwitzig schwer zu fangen.
Mit ihren langen Beinen und langen Hälsen.
Ja. Da schießt man ja quasi immer vorbei.
Ja.
Gut, alternativ, wenn diese Redewendung nicht so alt ist, wie wir jetzt gerade angenommen haben, dann liegt es daran, dass die Dinge halt unter Naturschutz stehen und es daher eine dumme Idee wäre, einfach einen zu braten, weil man dann eine sehr saftige Geldstrafe aufgebrummt bekommt und es das war mit der Spekulation an den Aktienmärkten.
Ja.
Damit, ich würde sagen, damit haben wir diese Frage im Rahmen unserer Möglichkeiten ausschweifend beantwortet.
Ja, würde ich auch sagen.
Lars, was hast denn du noch?
Ach du, ich habe hier die ganz großen Fragen des Lebens, die wir uns alle schon gestellt haben. Kann eine Fliege überleben, die versehentlich in die Mikrowelle hineinfliegt, wenn du dein Essen hineinstellst?
Also da die Mikrowelle sehr punktuell ja nur das Essen erhitzt und grundsätzlich ja auch nur Flüssigkeiten erhitzt.
Sie erhitzt alles, was Feuchtigkeit enthält.
Ja, ja, genau. Ja, im Wesentlichen erhitzt es die Feuchtigkeit, ja.
Ja.
Und das nur sehr punktuell, wie jeder weiß, der einfach mal einen Haufen Spaghetti in die Mikrowelle gestellt hat und festgestellt hat, dass man sich an denen außen am Teller schrecklich verbrennen kann, während es in der Mitte noch angenehm gefroren ist. Ich vermute, es gibt irgendwie eine Stelle darin, in der die Fliege überleben kann, vielleicht so ganz an der Seite, an der Scheibe oder so.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, denn die Mikrowellen sind ja in Richtung Mitte gerichtet. Mhm. Also und wenn man jetzt eine Fliege wäre und sich vermutlich genau in eine Ecke setzen würde, dann kommen da ja maximal wenig Mikrowellen an.
Mhm.
So, die Mikrowellen, die schütteln ja quasi die Moleküle, sodass sie durch diese, ja, heiß ist es halt, wenn die Moleküle sich bewegen, also wenn sie sehr, sehr schnell wackeln.
Ich guck mir das einfach mal an, wie du da deine Unfähigkeit, physikalische Phänomene zu beschreiben in den Äthertricks. Machen wir euch weiter. Das wird super.
Ja.
Genau. Also die geschüttelten Moleküle, ja?
Ja, die sind dann ja heiß. So, also Hitze ist ja, wenn Moleküle sich schnell bewegen.
Ja.
So, dann ist es heiß.
Ja.
So. Und wenn eben keine Mikrowellen in die Ecke kommen, kann.
Dann wird die Fliege auch nicht
heiß, genau.
Mhm.
Von daher würde ich sagen, Ecke, ja, also kann man ja mal ausprobieren.
Lars, hast du schon mal ein lebendes Tier in die Mikrowelle
gesteckt? Ich habe gerade drüber nachgedacht und nein, aber es war immer
ein... Es war ganz knapp davor. Ja,
es war immer eine Versuch zu sagen, so jetzt stecke ich mal irgendwas in die Mikrowelle. Nee, das ist zu brutal. Das,
ja.
Ja.
Also ich habe das auch nie getan.
Es gibt ja in den 90ern oder 80ern gab es ja mal so eine Phase, wo irgendwie immer Dinge in die Mikrowelle gesteckt wurden. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Gremlins-Film, wo auch ein Gremlin in die Mikrowelle gesteckt wurde und dann ganz schrecklich geplatzt ist. Und da frage ich mich immer noch, also passiert das tatsächlich, platzen Lebewesen in der Mikrowelle oder sterben die halt einfach?
Nee, ich bin mir leider relativ sicher, dass sie das tun. Und ich glaube, wir könnten das mit einem kurzen Ausflug auf wahlweise YouTube oder, falls es das noch gibt, rotten.com irgendwie nachvollziehen.
Oder Live League.
Ja. Doch, ich bin mir relativ sicher, dass die das tun.
Okay.
Aber es gibt ja alle möglichen komischen Experimente.
Mit Mikrowellen?
Mit Mikrowellen, ja. Man kann da ja auch lustige Blitze drin erzeugen, zum Beispiel.
Mit Alufolie oder CDs reinstellen, die dann irgendwie so eine Donnerstruktur annehmen, so eine Blitzstruktur, die dann da durchgeht. Oder man kann Löffel mit reinstellen und dann...
Und dann ist die Mikrowelle kaputt. Das ist mir auch schon passiert.
Verdammt. Ja, Spaß mit Mikrowellen.
Können wir nur empfehlen. Lars, hast noch eine Frage?
Auf jeden Fall.
Oder wollen wir die vielleicht erstmal aufklären?
Können wir auch.
Nee. Auch.
Aber ist eine Mikrowelle für dich eigentlich ein ernstzunehmendes Kochinstrument?
Wie ein Kochinstrument?
Also sowas wie ein Herd, womit man tatsächlich irgendwie Speisen frisch zubereiten kann. Und sie, also abseits vom Aufwärmen, hat die Mikrowelle einen Wert für dich?
Also man kann ein paar Dinge ganz gut in der Mikrowelle machen. Wenn man sehr kleine Kartoffeln hat, kann man in einer Tupperdose schön Pellkartoffeln in der Mikrowelle machen.
Mhm.
Das funktioniert gut. Und man kann schön Eierstich in der Mikrowelle machen.
Mhm. Das habe ich auch noch nie gehört.
Das geht. Anrühren, auch in so eine mikrowellenfeste Tupper-Schüssel geben, Deckel drauf, keine Ahnung wie lange, rein, gucken, bis es gut ist, dann ist das gut.
Witzig. Ich komm darauf, weil wir...
Warte, weil du auf Reddit wieder...
Nein. Noch besser. Ich habe quasi ein Zeitdokument bekommen. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit bei meiner Großmutter im Harz und die haben einen Freund, der im selben Haus wohnt und der wiederum hat... eine Mikrowelle zum einen und zum anderen hat er einen großen Ordner, das scheint so ein Ding der 70er gewesen zu sein, Kochen mit der Mikrowelle. irgendwie ein dreiordneriges episches Werk mit hunderten von Gerichten, die sich ausschließlich mit der Mikrowelle zubereiten lassen. Also in den 70ern hast du nichts gebraucht außer einer Mikrowelle. Also auch so durchaus advanced Sachen wie Gänsebraten irgendwie teilweise in der Mikrowelle, geteilt und dann in der Mikrowelle und dann irgendwie mit irgendwas überdecken, das ist ja also mega abgefahren, aber man kann offensichtlich mit der Mikrowelle relativ ordentlich kochen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt.
Wobei, da muss man ja wahrscheinlich die ganze Zeit um die Limitierungen, die die Mikrowelle hat, herumarbeiten.
Ja, und das mit Sicherheit.
Ich stelle mir das auch sehr schwer vor, dann mehrere Teile einer Speise, also beispielsweise, wie du sagtest, Gänsebraten, Kartoffeln und Gemüse, einigermaßen gleichzeitig warm zu kriegen.
Ja, man kann es ja in der Mikrowelle wieder aufwärmen.
Ja, aber wenn du dann das eine wieder aufgewärmt hast, ist ja das andere möglicherweise wieder kalt.
Ja.
Also es war auch nicht alles schön in den 70ern.
Nee, das ist so ein bisschen wie Lasagne aus dem Geschirrspüler.
Ach stimmt, ja, das
war theoretisch ja auch möglich. Eine Zeit lang irgendwie so ein Internetding. Ja, um die Frage nach der Mikrowelle und der Fliege zu klären.
Es passiert natürlich, bevor du das jetzt vorliest, wir wollen das nicht unerwähnt lassen, Folgendes, wenn man eine Fliege in die Mikrowelle tut, dann kommt Jeff Goldblum raus.
Wie überall.
Ja.
Jeff Goldblum ist auch wieder im Internet angekommen und das nicht zu knapp. So, die Antwort auf die Frage lautet nämlich, ja, sie kann überleben, wenn sie sich in einer Ecke niederlässt. Dort sind die Mikrowellen nicht sehr stark.
Okay, das war perfekt. Damit ist dieser Podcast beendet. Tschüss, macht's gut.
Auf Nimmerwiedersehen. Das war, wir haben gepiekt, offiziell.
Okay, komm, noch eine, los.
Ja.
Wir haben gerade so einen krassen Lauf. Warte, so einen krassen Lauf, wir haben schon eine Frage richtig beantwortet.
Crazy Frog wurde in einigen europäischen Ländern verboten. Warum?
Was an Crazy Frog? Die Figur, alles, was damit zu tun hat, nur der ursprünglich damit verkaufte Klingelton, der Song,
also ich,
das Video.
Also es liest sich ja so, Crazy Frog. Also
das Ding, alles ja, dazu.
Alles, was...
Das ist so wie Tomb Raider.
Der Charakter.
Verboten. Okay. Mickey Maus wurde verboten.
Ja. Hitlerman wurde verboten.
Hitlerman. Hitlerman und Goebbels Boy.
Ja, zum Beispiel. Hm. Ja, warum wurde der verboten?
In einigen europäischen Ländern. Ja, weil das grober Unfug ist. Gut, müsste man jetzt wissen, ob He-Man auch in einigen Ländern verboten wurde. Sondern auch ganz offensichtlich grober Unfug ist.
Also Crazy Frog liegt so in meiner frühen Jugend, sag ich mal. So, da muss ich so 10 gewesen sein oder so. Das war ja so der erste virale Hit, so, den es so in Deutschland gab, der so ein bisschen ja extern, sag ich mal, berühmt geworden ist. Also nicht nur über Fernsehen und irgendwie Zeitungen und Radio, sondern der halt irgendwie so über SMS und MMS und irgendwie hier gucken auf meinem Handy so. So diese neue Form von viral. Das war ja, also ja, ursprünglich berühmt hat er ja bekommen über MTV und dann diese Jamba-Werbung oder so. Das war doch ursprünglich auch ein Jamba-Klingelton, oder?
Also sind wir uns einig, dass es nicht die Figur gab und dann ein Klingelton dazu gemacht wurde, sondern nee, dass die Figur gemacht wurde, um einen Klingelton zu verkaufen?
Ja, genau. Mhm. Ja.
Also quasi wie bei He-Man.
Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz darüber nachdenken, wie sah diese Figur aus? Das war ein Frosch. Der hatte eine Fliegerkappe auf, sehe ich das richtig?
Mhm. Und so eine Brille, und eine Brille, ja.
Und eine Weste.
Ja. Meinst du, dass es ein Problem ist, dass er keine Hose angehabt hat? Oder worauf willst du jetzt gerade hinaus?
Das ist ein berechtigter Einwand. Nein, ich habe mir ihn gerade nur noch mal vor Augen gerufen, ob es irgendetwas gab daran, was vielleicht irgendjemanden diskriminieren könnte. Also, weiß ich nicht, ob der...
Die Froschmenschen, die Reptiloiden.
Ja,
die
Beispiel.
Reptiloiden.
Wobei du natürlich jetzt mit deiner, er hat keine Hose an, hat er einen Penis gehabt oder allgemein Geschlechtsteile?
Ich kann mir das nicht vorstellen, würde diese Option aber nicht ausschließen. Also möglicherweise könnte das eine Antwort auf diese Frage sein. Vielleicht haben aber auch einfach nur irgendwelche Regierungen sich das angeguckt, dann haben da nicht nur Vollpfosten gesessen.
Und gesagt, also vielleicht hat das kann so nicht weitergehen, ja, wir müssen sich das verbieten.
Vielleicht hat sich eine Behörde angeschaut, dass irgendjemand 4,99 für einen Klingelton haben möchte und das mit einem dämlichen, gerenderten Frosch verkauft und dann einfach beschlossen, so nicht, Freunde. Brennt ihr?
Ja, aber das ist jetzt eben die Sache. Es wurden ja nicht die Klingeltone verboten, es wurde ja der Crazy Frog verboten.
Ja, der ganze Scheiß, einfach weg.
Aber nur der Crazy Frog. Es gab ja noch 1000 andere Sachen, die da irgendwie derzeit berühmt waren. Von denen mir
ja, aber das
gerade
steht
auch
ja nicht
absolut
auf der Frage.
Keine einfällt.
Ja, es gab auch irgendwelche niedlichen anderen Tiere, die süß debil von Kinderstimmen intoniert irgendwas gesungen haben. Ja, klar.
Ich muss mir erstmal ganz kurz ein Bild vom Crazy Frog aufmachen. Ob der wirklich irgendwie einen obszön großen Penis gehabt hat. Oder irgendwie einem ins Gesicht springt. Jetzt schreibe ich gerade schon Crazy Penis.
Also,
ob sie nicht Multitasking.
Mir erscheint das, je länger ich darüber nachdenke, schlüssig, dass irgendeine Regulierungsbehörde sich diesen Markt in großen Anführungszeichen der Klingeltöne und der Jamba-Abos angeschaut hat und sich einfach gedacht hat, Alter, ihr sauft doch Lack aus dem Sangria-Eimer, das machen wir jetzt dicht.
Ich habe eine interessante Entdeckung gemacht. Zum einen, siehe hier, ein Bild vom Crazy Frog.
Und er hat ganz wenig Penis?
Ja, pass auf.
Aber du zoomst jetzt ran auf ein Detail. Die Hakenkreuzbinde!
Pass auf. Hier, und es gibt nochmal den Crazy Frog. Und auf diesem Bild hat er einen Penis.
Oh. Ja, da ist zwar eine Hakenkreuzbinde um den Penis, aber es ist ein Penis.
Ja. Also er hat auch keine Nase.
Gut, aber.
Aber dass er auf dem einen Bild einen Penis hat und auf dem anderen keinen Penis hat.
Das bedeutet ja, dass der Penis für irgendwelche Märkte weggemacht wurde. Wobei sich mir wirklich überhaupt gar nicht erschließt, wie irgendeine Marketingabteilung in irgendeinem Land der Meinung gewesen sein könnte, es wäre eine tolle Idee, dieser Comicfigur einen Penis zwischen die Beine zu hängen.
Ich hatte so ein kleines Penis dazwischen.
Ja. Da hat doch bei Jamba irgendein Grafiker freigedreht und niemand hat's mitbekommen, oder?
Ja, wirklich, da ist wahrscheinlich auf der Ecstasy-Nacht im Bergheim irgendwie hängen geblieben.
Gut, dann ist es wahrscheinlich der Penis, aber dann ist es ja nicht verboten worden, sondern da hat einfach dann nur eine Zensur stattgefunden. Ein Redesign.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist der Crazy Frog mit dem Penis.
Stimmt, vielleicht ist der Crazy Frog
verboten worden und dann haben sie gesagt, okay, Moment, wenn das so nicht geht, dann gibt's den halt jetzt ohne Penis.
Genau, das ist der Un-Crazy Frog.
Ja. Ja.
Ganz stimmt, vielleicht hat der Crazy Frog ohne Penis einen anderen Namen. Weshalb das valide ist, auf diese Karte zu schreiben, dass der Crazy Frog verboten worden ist.
Ja.
Vielleicht hat sich auch wie immer niemand Gedanken darüber gemacht, wie diese Frage auf der Karte formuliert wird. Und auch nur unzureichend recherchiert. Das ist natürlich auch immer eine Option bei uns. Ihr kennt das. Erzähl doch mal.
Ich bin so gespannt, dass ich die Karte...
Ich hab die ganze Zeit nicht nur Schnappi, das Krokodil im Ohr, sondern...
Schnappi.
Sondern noch eine Iteration drüber, Schnapsi, das kleine Alkodil, was es dann irgendwann auf YouTube gab. Mm. Es ist schlimm.
Axel F. gab es auch noch. Wobei, das war doch der Crazy Frog, oder nicht?
Entschuldigung?
Axel F. Crazy Frog.
Also das triggert bei mir irgendwas, ich kann es aber gerade nirgends reintun.
I am the Crazy Frog. So war das, oder?
Du wirfst gerade einfach irgendwelche Reize bei mir gegen eine Wand im Kopf und das klatscht einfach dagegen und fällt runter. Ich kann das gerade nirgends reintun.
Schade.
Ob Axel F. und der Crazy Frog ein und dasselbe Phänomen sind, I don't know.
Guck ich mal. So.
Ich bin mir relativ sicher, dass über Axel F. ganz wenig auf der Rückseite der Karte steht.
Aber die Antwort, pass auf, jetzt halte ich fest. Er zeigte sein Geschlechtsteil. Also.
Wobei, also man kann jetzt nicht behaupten, dass wir in dem Sinne die Frage einfach so beantwortet hätten. Du hast ja nachgeschaut. Was ich auch ein bisschen früh so in unserer Gesprächssituation fand. Aber gut, ist okay.
Hallo, aber schon mal die Leistung zu erkennen, dass er auf dem einen Bild einen winzigen Penis hat und auf dem anderen keinen. Das ist ja quasi wie so ein Suchspiel in der Zeitung. Was ist falsch?
Wo ist Waldo?
Ja, genau. Und schon diese kognitive Leistung sollte mir angerechnet werden.
Hast du fantastisch gemacht. Danke. Ich hoffe, die Hörer wissen das auch zu schätzen. Lars, hast du noch eine Frage?
Wollen wir noch eine Abschlussfrage machen? Moment.
Moment. Warum wurde in manchen Ländern der Crazy Frog verboten?
Oh, gute Frage. Wann ging die erste Webseite der Welt online?
Oh, wann hat Tim Berners-Lee denn dieses Protokoll entwickelt? In welchem Jahr? Denn vermutlich ist das ungefähr 6 Sekunden passiert, nachdem es entwickelt worden ist. Denn er musste es ja irgendwie testen. Wobei, das war früher bestimmt eher ein Intranet-Ding, ne?
Ja.
Okay, anders. Wie lange sieht die Internetseite von Space Jam schon so aus, wie sie aussieht?
1996.
Ja?
Ich glaube schon.
Vielleicht sollten wir das aufklären für unsere Hörer, oder?
Ja.
Die Internetseite von Space Jam sieht heutzutage immer noch so aus, wie in dem Jahr, in dem sie online gegangen ist. Lars behauptet, es wäre 1996. Ist eine wundervolle Internetseite, die aufzeigte, dass da eigentlich Peak-Internet gewesen ist.
Ja. Und für die noch Unwissenderin, Space Jam ist ein Basketballfilm im weitesten Sinne, der im Looney Tunes-Universum spielt. Und der Twist an der ganzen Sache ist, es ist ein Realfilm gedreht mit Michael Jordan und nachträglich wurden da die Looney Tunes reingezeichnet. Super Film. Also geht finde ich, heute noch genauso gut wie 1996. Mhm. Ich habe ihn dieses Jahr schon gesehen.
Schön.
Ja. Immer ein wohliges Gefühl.
Ist auch so irgendwie ein Peak-90er-Ding, oder?
Also mega. Also ich glaube, mehr 90er geht gar nicht. Ich erinnere mich daran, mit meinen Eltern im Urlaub gewesen zu sein. Da war ich wirklich noch unheimlich klein. Da war ich vielleicht 5 oder 6. Und dann waren wir einkaufen und ich habe damals ein Basketball-Jersey bekommen, wo Bugs Bunny drauf ist. Und vorne stand groß Space Jam drauf. Also das kann ich mir noch gut dran erinnern.
Also wenn irgendeiner unserer Hörer das auf eBay findet, dann kann er Lars vermutlich den Gefallen seines Lebens tun.
Ja, das waren wohlige Zeiten.
Also ich habe die Frage ehrlich gesagt gerade wieder vergessen.
Wann die erste Webseite online gegangen ist. Und das würde ich jetzt zeitlich, einfach mal, um mal was in den Raum zu werfen, würde ich sagen, Mitte der 80er. Mitte der 80er finde ich gar nicht so verkehrt.
Ab wann ist das eine Internetseite? Webseite.
Ja, Moment. Jetzt muss ich auch gerade nochmal drüber denken. Wann ist denn ein Betriebssystem mit einer grafischen Oberfläche erschienen?
Ist das dafür erforderlich, dass es eine Webseite ist? Also qua Definition?
Im Grunde genommen ja nicht.
So in den frühen 80ern, als Leute Phone-Freaking gemacht haben und sich mit irgendwelchen Akustikkoppler-Modems ins CERN eingewählt haben, um da Chatfunktionen auf irgendwelchen Rechnern aufzusetzen. Galt das da schon als Internetseite, wenn du beim CERN in irgendeinen Rechner eingestiegen bist und da eine Oberfläche vorgefunden hast?
Das ist eben eine gute Frage, ne? Also ich verstehe als Webseite ja etwas, das in einem Browser aufgerufen wird.
Okay.
Diese Definition vielleicht nur mal in den Raum zu stellen.
Ja.
Klar, man kann natürlich irgendwie irgendwas anpingen und bekommt eine Information zurück, aber ist das dann wirklich für eine Homepage irgendwie?
Welcher war der erste Browser? Nicht Netscape. Mosaik? Mosaik tue ich irgendwie so ins Jahr 1990. Einfach nur vom Gefühl her. Ich habe da jetzt auch nichts, worauf ich mich speziell entsinnen kann.
Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, als sehr kleines Kind den Netscape-Browser benutzt zu haben.
Ja, als ich damals in der Schule den Internetführerschein gemacht habe, haben wir auch Netscape benutzt. Siehste. Okay, wir befinden uns auf jeden Fall in den 80ern. Da sind wir uns ziemlich sicher. Da wird jetzt nicht 1991 stehen.
Gab es denn, da gab es dann ja offensichtlich schon Browser. Ja, später, vielleicht 1987. Was hältst du davon?
Ist jetzt ähnlich gut wie zum Beispiel 1986 oder 88. Gibt es ähnlich viele Anhaltspunkte für?
Wann ist denn der erste Rechner rausgekommen, der eine grafische Oberfläche hatte? Das war doch ein Mac, oder nicht? Der erste, der Bildschirm hatte.
Der Apple II.
Ja. Und wann ist der rausgekommen? Wissen wir das?
Nein, das wissen wir nicht. Also ich weiß das nicht.
Mhm. Aber
ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber da ich weiß, dass ich viel mehr weiß als du, müssen wir natürlich davon ausgehen, dass wir das nicht wissen.
Nee, ich weiß es auch nicht, aber ja, ich würde 87 sagen.
Ja, gut,
komm. Wir rudern hier jetzt auch so ein bisschen im Kreis rum.
Wie wir ja wissen,
verdammt.
Lars hat die Karte fallen lassen. Wie wir ja wissen, lebst du auf der risikoreichen Seite der Welt und kannst es dir daher leisten, einfach mal die 87 in den Raum zu werfen.
Ja. Und es ist leider falsch.
Ist es sehr falsch?
Ja, schon. Also du hast die Zahl eben schon genannt und gesagt, da ist es auf keinen Fall erst passiert.
Oh, dann ist das also 1991 passiert?
Ja.
Und das ist aber unerfreulich. Wobei das, wie wir ja schon irgendwie versucht haben auszuführen, sicherlich auch irgendwie mit der Definition des Wortes Webseite zusammenhängt.
Ja. Ja, es ist der 6. August 1991.
Aber mehr steht da auch nicht darüber.
Ja. Bescheidene 2 Monate vor meiner Geburt ging die erste Homepage online. Du bist quasi in einer Zeit geboren, da gab es keine Homepages.
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Sehr befremdlich. Weißt du, was ich daran eigentlich mit Abstand am merkwürdigsten finde? Dass ich meine gesamte bewusste Kindheit vor einem Computer verbracht habe.
Ja.
Der nicht an das Internet angeschlossen war. Während man heute, wenn man an einem Computer sitzt, der nicht mit dem Internet verbunden ist, quasi auch mit einem Backstein spielen könnte.
Das stimmt. Ohne Internet sind die meisten Geräte mittlerweile mehr wertlos.
Ja, das ist so komisch.
Ja. Ist aber tatsächlich so. Habe ich letztens auch festgestellt, als irgendwie unser Router zu Hause abgekackt ist, wie viel eigentlich nicht mehr funktioniert. Ich kann kein Fernsehen mehr gucken. Ich kann keine Musik mehr hören. Ich kann mein Computer eigentlich nicht mehr gebrauchen, weil ich damit nichts machen kann, ohne dass das Internet da ist. Wahnsinn. Ich kann meinen Freunden nicht mehr schreiben.
Wobei, du kannst ja mit diesem Computer 1 Milliarde Dinge machen. Und auch viel mehr Dinge, als du mit einem Computer in den 90ern hättest machen können. Ja. Aber du machst sie halt einfach nicht.
Ja. Ja klar, ich
weil wir dann irgendwann festgestellt haben, dass sie keinen Spaß machen.
Genau, ich könnte vielleicht noch in Paint irgendwelche Muster malen und sie dann mit dem Füllwerkzeug ausfüllen und dann irgendwie so einen kleinen Heim Kandinsky mir machen. Ich könnte Minesweeper spielen, aber da hört es auch schon auf. Schließlich haben sie ja auch noch das Flipper-Spiel auch noch rausgenommen, was bei XP dabei war.
Katastrophe ist das.
Das war das beste Spiel.
Echt?
Ja.
Ich weiß noch nicht mal, dass es bei XP ein Flipper-Spiel gab. Wobei XP auch ein Betriebssystem ist, was ich nicht lange gehabt habe.
Oh, XP habe ich ewig gehabt.
Haben ja fast alle, aber ich habe ewige Zeit mit einem modifizierten Windows 2000 gelebt.
Mhm. Das war Millennium, ne? ME oder
nein.
Oder war
niemand, ME. Der bei Verstand war, hat Windows ME benutzt.
Ich erinnere mich daran, dass das auf einem Rechner war, den wir seinerzeit bei Aldi gekauft haben.
Windows 2000 war quasi die Consumer-Variante von Windows NT, was ja einigermaßen zeitgleich mit Windows XP rausgekommen ist. Und einfach ein Windows war, mit dem man mehr machen konnte, weil es irgendwie für professionelle Anwender gedacht war. Mhm. Und da das relativ offen gewesen ist, konnte man das, und ich erinnere mich genau daran, wo der Zeitpunkt war, da ich es aufgegeben habe, so lange sich irgendwie zurechtmodden und mit irgendwelchen inoffiziellen Service-Packs nach vorne bringen, dass man damit sogar das erste Crysis spielen konnte.
Ja, ich erinnere mich noch an deinen Rechner mit Windows 2000. So lange ist es tatsächlich noch nicht her.
Ja, Wahnsinn.
Tja, aber so ist es.
Lars, willst du noch eine oder... Meinst du, wir können noch eine kurze machen?
Eine kurze, ja.
Also, egal wie die Frage ist, wir können sie ja sehr kurz beantworten.
Sehr gut. Welche Farbe wurde zur beliebtesten Farbe der Welt gewählt?
Mir ist, als hätten wir diese Frage schon mal beantwortet.
Nein.
Nein?
Also,
ach nein, wir haben mal beantwortet, was die attraktivste Frage für Männerpullover oder Hemden oder sowas ist.
Sowas mag es sein, aber auch da erinnere ich mich nicht mehr an die Antwort. Du?
Wir wollten das ja kurz machen. Rot. Nein, das kann nicht sein, oder? Jetzt fange ich doch schon wieder an, darüber nachzudenken.
Rot macht doch schon wieder so Sowjetunion-Gedanken.
Stimmt. Aber vielleicht spricht das ja gerade dafür. Vielleicht ist ja zum Beispiel der Chinese Kraft seiner mächtigen Flagge und seiner Verbundenheit zu seiner kraftvollen Nation emotional mit der Farbe Rot verbunden, und von denen gibt es 1,3 Milliarden. Das dürfte sich irgendwie niederschlagen in der Beantwortung dieser Frage.
Ich hätte jetzt blau gesagt.
Gut, dann haben wir ja zwei konträre Antworten, die einfach in den luftleeren Raum gestellt worden sind. Klär doch mal auf, wer recht hatte.
Und zwar blau, weil...
Der Himmel blau ist.
Der Himmel blau ist, Jeanshosen blau sind und dein Stuhl, auf dem du gerade sitzt, auch blau ist.
Sehr gut, das klingt schlüssig.
Und es ist blau.
Das kommt nur daher, dass sie die Chinesen alle nicht befragt haben. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ansonsten wäre die Antwort zu meinen Gunsten ausgefallen. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Lars, schön, dass du da warst. Das war eine ganz tolle Sendung.
Bis zum nächsten Mal.
Ich gehe jetzt vermutlich wieder wickeln oder sowas.
Tschüssi, bis zum nächsten Mal.